ARD.
Wir befinden uns hier auf einem Terrain, wo ich sagen würde, das ist irgendwie verbrannte Erde jetzt.
Verbrannte Erde beim Verfassungsschutz, sagt Brandenburgs neuer Innenminister René Wilke. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Wilke übernimmt jetzt das Amt in einer Zeit, in der zumindest beim Brandenburger Verfassungsschutz durchaus so eine Art Krisenstimmung herrscht und debattiert wird, wie viel politische Einflussnahme dort eigentlich stattfindet. Das alles befeuert natürlich von der Debatte um die als rechtsextrem eingestufte AfD. Wir sprechen darüber, was von René Wilke in dieser Debatte zu erwarten ist. Und wir schauen auf den Berliner Verfassungsschutz, der diese Woche seinen aktuellen Jahresbericht vorgestellt hat. Der Verfassungsschutz dort soll bald deutlich mehr über Verdachtsfälle sagen dürfen als bisher. Und auch da wären wir wieder bei der AfD. Außerdem erklären wir hier im Podcast, warum diese Woche in Brandenburg tausende Lehrkräfte auf die Straße gegangen sind. Kleiner Spoiler, es ging nicht nur darum, wie manche Überschrift suggerierte, dass die Lehrer einfach nicht eine Stunde mehr pro Woche unterrichten wollen. Es ging um sehr viel mehr. Wir klären auf. Das alles heute in der Spreepolitik. Ich bin Sebastian Schöbel. Und bei mir begrüße ich jetzt aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam Amelie Ernst. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Und aus Berlin meine Kollegin Sabine Müller. Hallo.
Hi, Sebastian.
Amelie, zum Einstieg vielleicht die Frage, du kennst dich ja mit hochpolitischen Veranstaltungen aus, sehr gut sogar, und zwar sowohl in der Landespolitik als auch in der Musikpolitik. Deswegen die Frage vorab, was ist politischer, der Verfassungsschutz in Brandenburg oder das Publikumsvoting beim Eurovision Song Contest?
Na, ich glaube ja, beides ist sehr, sehr politisch, wie wir wissen, ne? Und hat diese Woche für richtig viel Gesprächsstoff gesorgt. Aber tatsächlich würde ich trotzdem sagen, der ESC ist trotz aller Politik auf der Bühne und im Hintergrund immer noch eine Unterhaltungsshow, die dann auch mal für Politik verwendet wird. Und das ist beim Verfassungsschutzbericht dann doch anders. Da ist überhaupt nichts mit Unterhaltung. Wenn man sich das anguckt, da gab es ja auch die Woche neue Zahlen zum Extremismus auf Bundesebene. Da sehe ich wenig Unterhaltsames, sondern das ist sehr, sehr politisch und ja auch teilweise sehr erschreckend, was wir dann da lesen.
Und die Frage an der Stelle war natürlich, weil Amelie Ernst bekannterweise, für alle, die es wissen, bei Radio 1 den Eurovision Song Contest auch moderiert. Ist wahrscheinlich angenehmer, als sich mit dem Verfassungsschutz rumzuschlagen. Amelie, ich würde mit René Wilke anfangen, dem Neuen im Innenministerium, dem neuen Chef. Erstmal für alle, die ihn nicht kennen, wer ist denn das überhaupt?
Ja, der ist 40 Jahre alt. Ich glaube, das ist auch erstmal eine Aussage. So einen jungen Innenminister gab es lange oder noch, glaube ich, noch gar nicht in Brandenburg. Hat aber schon eine Menge politische Erfahrung. Also ist mit 16 damals in die PDS eingetreten, war Lokalpolitiker, später Landtagsabgeordneter für die Linke, als es noch Rot-Rot gab als Regierungsbündnis. Und dann war er eben die letzten 7 Jahre Oberbürgermeister in Frankfurt an der Oder. Also kennt die kommunale Ebene, was vielen immer ganz wichtig ist, dass jemand auch vernetzt ist auf verschiedensten Ebenen. Das ist er definitiv. Und er ist eben im vergangenen Jahr 2024 aus der Linken, seiner ehemaligen Partei, ausgetreten, weil ihm das eine oder andere zum Beispiel in Sachen Ukraine-Politik nicht mehr gepasst hat. Auch die Migrationspolitik hat er ein bisschen anders gesehen als seine ehemalige Partei. Jetzt ist er also parteilos. Und auch das, finde ich, ist ein markanter Punkt, dass man sich eben jetzt hier für jemanden entschieden hat, der keiner Partei angehört. Man wird sicherlich bei der SPD jetzt möglicherweise darum werben, dass er in die SPD eintritt. Das wird sicherlich passieren. Ob er das macht, keine Ahnung. Aber spannend, dass sich Dietmar Woidke für jemanden entschieden hat, den viele, glaube ich, in der Position nicht auf dem Zettel hatten, weil er eben zum Beispiel kein SPD-Parteibuch hat.
Ja, und er folgt ja auf die Frau, die eigentlich so ein bisschen als die Nachfolgerin von Herrn Woidke zumindest gehandelt wurde, ne?
Ganz genau. Also, manche sagen zu Recht, manche sagen auch, Katrin Lange, war sie wirklich die Nachfolgerin oder wurde das so ein bisschen auch so erzählt? Also da wäre ich mir auch nicht ganz schlüssig. Auf jeden Fall hatte sie eine Menge wichtige Positionen in den vergangenen Jahren in der Brandenburger Landesregierung, auch als Finanzministerin davor, jetzt als Innenministerin, davor Staatssekretärin. Auch sie war auf der regionalen Ebene in den kommunalen Vertretungen sehr vernetzt. Aber Katrin Lange ist eben jetzt erstmal Geschichte in der Landesregierung.
Jetzt fängt man ja als neuer Innenminister in Brandenburg nicht gleich mit der Frage an, wie halten Sie es eigentlich mit der politischen Beeinflussung des Verfassungsschutzes und übrigens, wann kriegen wir einen neuen Chef da? Holen Sie den alten, der gerade rausgeflogen ist, zurück? Mhm. Jetzt ist natürlich René Wilke genau das gefragt worden. Diese Woche hat er da schon irgendwelche konkreten Antworten drauf geliefert?
Hat er, und ich fand es relativ deutlich, dass er gesagt hat, er will da einen Neustart. Er will Jörg Müller also nicht wieder zurückholen ins Amt, obwohl das ja viele gefordert haben, zumindest auch in der außerparlamentarischen Opposition, bei den Grünen, bei den Linken, die gesagt haben, Jörg Müller ist eigentlich eigentlich nichts vorzuwerfen. Der hat in dieser Causa nicht wirklich was falsch gemacht. Zu dem Ergebnis ist ja auch die jetzt bis zuletzt noch bestehende Parlamentarische Kontrollkommission die Woche gekommen. Da hat man Jörg Müller nochmal sehr ausführlich befragt. Auch da gab es den Tenor. Also ihm ist von diesen Abläufen, was Katrin Lange gesagt hat, eigentlich nicht wirklich was vorzuwerfen. Trotzdem sagt René Wilke jetzt, nein, er will auch einen Neustart. Wahrscheinlich aber auch ein Zugeständnis an die Landesregierung, an also SPD und BSW, weil natürlich, wenn man ihn jetzt zurückholen würde, dann wäre das auch eine Art von Schuldeingeständnis, vielleicht auch Gesichtsverlust. Es würde wieder Bewegung geben in diese ganzen Affäre und wieder Unruhe bringen in die Koalition. Ich glaube, auch deswegen sagt er jetzt, er will da einen Neustart, obwohl, glaube ich, Jörg Müller an sich jetzt nicht derjenige ist, wo man sagt, der musste jetzt weg aus fachlichen Gründen.
Wir gehen gleich noch auf die Frage ein, wo jetzt eigentlich Herr Wilke in der ganzen Debatte über die AfD, zumindest in Brandenburg, steht, auch was das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes angeht. Das werden wir gleich besprechen. Aber wir haben hier noch ein anderes Bundesland, das einen Verfassungsschutzchef hat. Der hat auch ganz normal gearbeitet diese Woche. Das wissen wir, weil er den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt hat. Sabine, und damit kommen wir erstmal zu dir. Irgendwelche Überraschungen in diesem Verfassungsschutzbericht? Tauchte plötzlich die AfD da doch drin auf als Verdachtsfall?
Nein, die AfD ist nicht drin aufgetaucht. Das hatten wir ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Denn in Berlin ist es ja anders als in Brandenburg so, dass der Berliner Verfassungsschutz und sein Chef Michael Fischer nicht informieren dürfen über extremistische Verdachtsfälle. Also die dürfen erst Namen nennen von Parteien, von Gruppen und so weiter, wenn klar ist, diese Gruppe, diese Partei, diese Organisation ist gesichert extremistisch, sei das rechts, links, islamistisch oder was auch immer. Über Verdachtsfälle dürfen die nicht reden in ihren Berichten. Und nun gibt es schon seit Jahren Spekulationen, dass die AfD hier als Verdachtsfall beobachtet wird, aber offensichtlich nicht als gesichert rechtsextrem, denn sie taucht auch im 2024er Bericht nicht auf.
Wir wollen nicht verschweigen, dass da Formen des Extremismus auftauchen. Deswegen ganz kurz für alle, die die Berichterstattung diese Woche vielleicht nicht unbedingt mitbekommen haben. Wer mehr erfahren möchte, findet auch ausführliche Informationen zum neuen Verfassungsschutzbericht auf rbb24.de, unter anderem dein Artikel. Aber ganz kurz, was ist das Fazit des aktuellen Berichts für das vergangene Jahr?
Also grundsätzlich ist das Fazit schon, dass die Bedrohung steigt. Also Michael Fischer, der Verfassungsschutzchef, hat gesagt, so ein Bedrohungsszenario, wie wir es gerade erleben, in so vielen Phänomenbereichen betroffen, herausgefordert, aufgerufen sind zum Handeln als Verfassungsschutz, das war selten. Und der Mann arbeitet seit 24 Jahren beim Verfassungsschutz im Bund, in verschiedenen Bundesländern. Also der weiß, wovon er redet. Also der Verfassungsschutz sagt, Anhängerinnen und Anhänger wirklich von verschiedenen verfassungsfeindlichen Bestrebungen, die agieren zunehmend provokativ, aggressiv, auch gewalttätig. Bisschen was zum Rechtsextremismus vielleicht, weil wir gerade bei den Rechten waren. Könnte ich dir erzählen?
Auf jeden Fall gerne, ja. Also der Phänomenbereich taucht natürlich auf.
Ja, natürlich taucht er auf. Und es wird auch gesagt, eine der größten Bedrohungen für die innere Sicherheit. Man muss dazu sagen, die Zahlen haben sich überhaupt nicht verändert. Genannt wird das Personenpotenzial weiter bei 1450. Etwa die Hälfte wird als gewaltorientiert eingeschätzt. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Also wir haben da so den ganz traditionellen Rechtsextremismus. Dazu gehören Parteien wie die Heimat, das war früher die NPD, die hat sich ja umbenannt, oder auch der Dritte Weg. Es gibt dann die sogenannten Neuen Rechten, das sind so Gruppierungen, teilweise Einzelpersonen, Organisationen, die eigentlich ganz gleiche oder ganz ähnliche Ziele verfolgen, die sich aber nicht so auf den alten Nationalsozialismus, auf die Nazi-Zeit zurückbeziehen. Die machen das, ich würde es jetzt mal sagen, positiv konnotiert subtiler, ja, und die versuchen auch anschlussfähig zu sein. Also das sind nicht die Nazis, die dauernd nur überall stehen und Heil Hitler schreien und solche Geschichten, sondern die agieren ein bisschen anders. Zum Beispiel identitäre Bewegung gehört dazu. Und was sich aber in Berlin getan hat, vor allem auch im letzten Jahr, ist, dass sich eine neue rechtsextremistische Jugendkultur etabliert hat. Und zwar jenseits der Strukturen, die wir bisher kannten. Die machen vieles, was andere Jugendgruppen auch machen. Also die treffen sich irgendwo, dann hängen die rum, trinken. Der linken Abgeordnete Niklas Schrade hat das mal unter dem Begriff zusammengefasst, saufen und rumhitlern. Und da hat auch der Verfassungsschutzchef gesagt, das trifft es ganz gut. Was man halt gesehen hat, in den vergangenen Monaten ist, dass es kein reines Internetphänomen ist. Also die verbreiten ihre Hass und Hetze auch nicht nur im Internet, sondern aus Worten werden zunehmend Taten. Die waren zum Beispiel beim letzten CSD, also Christopher Street Day, aktiv. Die machen auch sonst Demonstrationen. Und da sagt der Verfassungsschutz, da hat sich schon was geändert. Das stand im 24er-Bericht noch nicht drin, weil es erst vor kurzem bekannt wurde. Aber auch die werden mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und auch beobachtet.
Ja, wir hatten diese Woche einen ganz konkreten Fall, wo in der Realität quasi mal zu beobachten war, wie Rechtsextremismus auch aussehen kann, nämlich eine Razzia gegen eine Vereinigung, von der habe ich vorher auch noch nichts gehört, nämlich Letzte Verteidigungswelle. Offenbar ein Haufen Teenager, also zwischen 14 und 18 Jahre alt, die offenbar richtige Anschläge geplant haben. Tauchten die irgendwann mal in dieser innenpolitischen Diskussion und auch in der Verfassungsschutzdiskussion in Brandenburg mal auf?
Nein, zumindest nicht präsent. Aber sie sind eben, weil Sabine das gerade auch sagte, auch natürlich Teil dieses Jugendphänomenbereichs im weitesten Sinne. Ne? Das sind dann sozusagen die Ausläufer, die sich dann radikalisieren. Aber was natürlich immer im Verfassungsschutzbericht in den letzten Jahren aufgetaucht sind, ist dieses ganze im Vorfeld, sagt man ja, ne? Also im Internet, wo Leute gefunden werden, wo man Leute anzieht, wo man mit TikTok-Videos und alledem erstmal Aufmerksamkeit bekommt, ne? Und dann Leute rüberzieht in irgendwelche Telegram-Gruppen oder auch zu realen Treffen vor Ort und wo dann möglicherweise sich auch, wie in diesem Fall, sehr, sehr junge Menschen zusammenfinden und irgendwie, ich sag mal, was machen wollen und das Ganze in die Realität umsetzen wollen und sich radikalisieren mit anderen. Das ist da, glaube ich, durchaus eine Schnittmenge.
Weil diese Truppe hat Brandanschläge unter anderem auf Einrichtungen, auf linke Gruppierungen offenbar geplant.
Und Amelie, dein Hinweis auch auf TikTok, auf die sozialen Medien, die spielen ja tatsächlich eine Schlüsselrolle, auch sozusagen als Brandbeschleuniger und auch nicht nur bei den Rechten. Also der Verfassungsschutz hier in Berlin hat gesagt, auch bei den Islamisten ist das ganz klar zu sehen. Da findet eine TikTokisierung des Islamismus statt. Die wenden sich ganz gezielt auch an Kinder und Jugendliche. Und was der Verfassungsschutz hier halt auch gesehen hat, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, aber insgesamt, dass sie sagen, der Radikalisierungsverlauf, also die Zeit sozusagen vom ersten Kontakt mit islamistischem Gedankengut und dann auch einer Gewalttat, der habe sich in den letzten Jahren extrem verkürzt. Also Radikalisierung geht immer schneller.
Eben auch durch diese Medien, ne? Durch dieses immer schneller, immer mehr Infos und immer, das erlebt man ja in verschiedenen Lebensbereichen, nicht nur, wenn es um Politik geht, ne? Sondern dass man sehr schnell sehr viele Infos bekommt. Genauso ist es dann eben hier und so geht es dann eben auch ja, bei 14-, 15-Jährigen dann offenbar weiter.
Und dann glaube ich auch schnell in einer gewissen Bubble, also in einem wirklich abgeschlossenen Raum ist, wo man immer nur noch mit gewissen Informationen auch bedröhnt wird sozusagen. Mhm. Kurzes Beispiel, das war jetzt kein junger Mensch, aber ich war Anfang Mai, war ich in meiner alten Heimat im Rheinland, war da auf einem kleinen Volksfest, Frühlingsfest in einem kleinen Ort und bin da mit einem AfDler ins Gespräch gekommen. Und da ging es auch darum, naja, ist die Partei nur rassistisch, fremdenfeindlich und so weiter. Und er hat gesagt, das stimmt alles überhaupt nicht. Und da habe ich ein Beispiel aus Brandenburg gebracht, Amelie. Das kennen vielleicht nicht alle Hörer, aber du natürlich. Im letzten Jahr nach dem Anschlag von Solingen, da hatte die AfD in Brandenburg ja einen Antrag ins Parlament eingebracht, dass Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber, Geduldete nicht mehr auf öffentliche Veranstaltungen gehen sollen. Und also für mich
dürfen
ist das
einfach nicht nur sollen, sondern dass sie ausgeschlossen werden.
Genau,
dass man
dürfen.
Sagt am Eingang raus.
Genau, und für mich ist das so ein Paradebeispiel dafür, was rassistisch, fremdenfeindlich und so weiter ist. Und das habe ich dann auch diesem AfDler da erzählt. Und der so, nee, das haben die nicht gemacht. Und ich so, ja doch, das haben die gemacht. Das glaube ich nicht. Ich so, ja, natürlich, das war ein ganz offizieller Antrag.
Genau, was nicht reinpasst,
ja,
was nicht
genau.
reinpasst, wird ausgeblendet. Ne?
Ja.
Und man findet ja genug andere Leute, die das auch wieder bestätigen. Und das ist auch wieder diese Beschleunigung, die wir natürlich auch hier sehen. Sonst, ich sag mal, früher, vor langen Zeiten, musste man wahrscheinlich sozusagen die reale Bubble erstmal finden, erstmal suchen, erstmal Unterstützer. Ne? Wo findet man die? Und du findest die jetzt natürlich super, super schnell, die das genauso sehen wie du und die genau das Gleiche ausblenden wie du durch diese Medien.
Und jetzt haben wir wieder diese Brücke geschlagen zwischen Rechtsextremismus und eben dann der AfD. Amelie, in Brandenburg fällt dieser Brückenschlag zumindest auf der politischen Bühne sehr viel leichter, eben weil der AfD-Landesverband in Brandenburg als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde vom dortigen Verfassungsschutz. Und ihr hattet diese Woche auch eine Debatte im Parlament genau über die Frage eben erstens, wie ist damit umzugehen, dass der Verfassungsschutz das so getan hat und vor allem die Art und Weise, wie der Verfassungsschutz über Extremismus, in dem Fall Rechtsextremismus und die AfD kommuniziert. Da ist immer das Schlagwort politische Einflussnahme. Mhm. Da fühlte sich die AfD bestätigt durch das, was durch die Causa Frau Lange und wie der damalige Verfassungsschutzchef rausgekantet wurde, bestätigt.
Genau, also die AfD hat ja ein grundsätzliches Problem mit dem Verfassungsschutz, sagt ja seit Jahren schon hier in Brandenburg, das ist sozusagen Regierungsschutz, das ist alles nur politisch aufgebaut, aber man hat sich ja jetzt sozusagen solidarisch immer gezeigt mit Katrin Lange, was ein bisschen irritierend ist, weil auf der einen Seite wird ihr ja vorgeworfen, dass sie da Einfluss nehmen wollte politisch, was die AfD ja eigentlich nicht will, was dieses Gutachten betrifft. Also es ist so ein bisschen zweigleisig, glaube ich, fährt die AfD da im Moment, weil sie den Verfassungsschutz ja grundsätzlich in Frage stellt, hat die Woche auch im Landtag gesagt, also wenn wir aus Sicht der AfD spätestens 2029 hier die Mehrheit haben, dann wird der direkt abgeschafft. Und bis dahin will man eben versuchen, ihn so weit es geht, Zitat, zurechtzustutzen. Also das ist der Ansatz der AfD, was den Verfassungsschutz betrifft, weil da die Erzählung auch immer wiederholt wird, der macht nicht, was er soll, der verfolgt nicht die wirklichen, aus Sicht der AfD, Extremistinnen und Extremisten, also Islamisten sieht die AfD da und natürlich Linksextremistinnen und Extremisten, sondern der verfolgt ja nur den politischen Gegner, den stärksten aus Sicht der AfD, eben die AfD selber. Und deswegen gehört er komplett abgeschafft.
Und dazu können wir den Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag, Hans-Christoph Berndt, auch nochmal im O-Ton hören. Ich habe aus der Debatte im Landtag Folgendes von ihm herausgezogen.
Für die Demokratie im Land haben Sie großen Schaden angerichtet. Denn der Verfassungsschutz, er schadet der politischen Kultur und damit eben auch der politischen Stabilität im Land. Und wie sehr er schadet, das zeigt die böswillige Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und durch den Brandenburger Verfassungsschutz samt dem ihr zugrunde liegenden Machwerk.
Also ganz klare Haltung, zumindest von Herrn Bern von der AfD.
Genau, auch von allen anderen, da gibt es keine Grauzone, dass sich irgendwer das annimmt oder sagen würde jetzt, oh, wir müssen mal in den Reihen gucken, dass wir da Extremistinnen und Extremisten rauskriegen. Wir müssen da irgendwie differenzieren, auf gar keinen Fall. Die AfD und die AfD-Spitze sagt, hier gibt es keine Rechtsextremisten, bei uns schon gar nicht und überhaupt auch in Brandenburg gibt es kein Rechtsextremismusproblem. Das ist alles nur politisch, um uns als stärkste Opposition rauszukriegen, ganz eindeutig.
Genau, bis halt auf das Teenager-Brandanschläge planen und durchführen.
Genau, das wurde auch noch, da gab es auch noch eine spannende Nachfrage innerhalb der Debatte von der SPD-Abgeordneten Annemarie Wolf, die hat dann eben genau das gefragt Richtung AfD. Ja, was ist denn mit solchen Anschlagsplänen? Und das wurde quasi verharmlost und verhöhnt vom AfD-Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow, der dann eben gesagt hat, hahaha, hier neulich die Reichsbürger, da sollten Senioren hier die Regierung stürzen, jetzt Windelrevolution, so hat er das genannt, was die Jugendlichen da geplant haben sollen. Also es wird sozusagen komplett runtergespielt und gesagt, hahaha, das ist ja wohl lächerlich, dass die hier irgendwas stürzen wollen, kommt erstmal klar sozusagen, ne?
Sabine, wir haben eine ähnliche Debatte auch im Abgeordnetenhaus gehabt, wo der Tonfall ein bisschen ein anderer ist. Also da stellt sich der AfD jetzt zum Beispiel nicht hin und macht dem Verfassungsschutz in Berlin solche Vorwürfe, sondern da geht es um die Frage, dass wir ja überhaupt noch gar nicht wissen, was der Verfassungsschutz jetzt eigentlich, zu welcher Einschätzung er zur AfD in Berlin kommt.
Genau, das sollte sich in Zukunft allerdings ändern. Also am Dienstag bei der Senatssitzung sind auch Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht worden. Der Berliner Verfassungsschutz soll in Zukunft, wie das eben in anderen Bundesländern auch ist, auch über Verdachtsfälle informieren können. Und wie gesagt, viele Extremismusexperten gehen davon aus, dass die AfD schon seit Jahren ein Verdachtsfall ist. Also mal gucken, ob wir dann vielleicht im nächsten Verfassungsschutzbericht da dann auch was zu hören. Das Gesetz soll jedenfalls spätestens bis Jahresende durchs Parlament sein. Und wir haben tatsächlich auch eine Parlamentsdebatte gehabt, die war initiiert von Linken und Grünen. Denn die haben einen Antrag eingebracht und haben gesagt, wir brauchen jetzt ein AfD-Verbot, fühlen sich durch das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes da nochmal bestätigt. Für mich gab es einen zentralen Punkt in der Debatte, wo ich richtig aufgehorcht habe. Und das war der Redebeitrag von Stefan Lenz von der CDU. Der ist Sprecher für Verfassungsschutz und der hat zum Gutachten des Bundesverfassungsschutzes Folgendes gesagt.
Es findet sich vieles Interessantes in dem Gutachten drin. Aber es ist ein Debattenbeitrag sozusagen. Es ist auch nicht ein Debattenbeitrag einer unabhängigen Behörde. Also der Verfassungsschutz ist als Exekutive weisungsgebunden.
Das fand ich wirklich bemerkenswert, denn die CDU steht normalerweise eigentlich wie eine Eins hinterm Verfassungsschutz. Und ich fand daran zweierlei bemerkenswert. Also einmal zu sagen, dieses Gutachten sei ein Debattenbeitrag, das finde ich wirklich eine Abwertung, weil zu sagen, das ist ein Debattenbeitrag und nicht zu sagen, das ist die Debattengrundlage. Ich meine, Debattenbeitrag, auch wenn ich jetzt sagen würde irgendwie, ich finde die AfD ist gesichert rechtsextremistisch oder sie ist nicht gesichert, ist ein Debattenbeitrag. Und das so abzuwerten und dann genau dieser zweite Punkt, natürlich hat er grundsätzlich damit recht, dass der Bundesverfassungsschutz keine völlig unabhängige Behörde ist, sondern dem Innenministerium unterstellt ist. Aber dieser Hinweis in dieser Form zielt natürlich genau oder klingt für mich genau wie dieses Narrativ, da werden einfach nur Gefälligkeitsgutachten geschrieben nach dem Motto, was halt die gerade regierende Koalition oder was auch immer hören möchte, schreibt der Verfassungsschutz auf. Und das ist ja genau das, was auch die AfD erzählt. Mhm. Ich habe hinterher auch noch mit Stefan Lenz gesprochen. Der hat das eigentlich nicht wirklich zurückgenommen, sondern mehr oder weniger gesagt, ja, eigentlich klar, was die Ministerin will, das wird auch da reingeschrieben, hat dann wieder ein bisschen versucht, da zurückzurudern. Die CDU, die ist, das merkt man richtig, sauer auf die frühere Innenministerin Nancy Faeser, weil die halt wirklich auf den allerletzten Drücker in den allerletzten Tagen ihrer Amtszeit das eben noch öffentlich gemacht hat, dieses neue Gutachten des Bundesverfassungsschutzes. Und sie hat ja gesagt, ich konnte das jetzt nicht in der Schublade halten. Was hätte man denn dann erst zu mir gesagt? Und ich finde es ganz gefährlich, wenn die CDU jetzt einfach nicht unterscheidet zwischen dem politischen Umgang mit dem Gutachten, also was sie blöd findet, was Nancy Faeser gemacht hat, sondern jetzt das Gutachten an sich, so habe ich das zumindest gestern verstanden, ziemlich diskreditiert.
Also wirklich spannend, weil gerade hier in Brandenburg setzt die CDU sich ja gerade dafür ein, zu sagen, diese Dienstanweisung, die es hier gab von der ehemaligen Ministerin Lange, dass sie eben nochmal raufschauen will sozusagen auf das Gutachten, auf die Einstufung, sie das unterzeichnen will, sie das letzte Wort haben will, das soll ja zurückgenommen werden, aber hier ist man nicht so weit gegangen zu sagen, dieses Gutachten, was die AfD als gesichert rechtsextremistisch einstuft, das sei nur ein Debattenbeitrag oder so. Also da ist man hier doch ein bisschen auf einer anderen Linie bei der CDU, also man stellt nicht den Verfassungsschutz und seine Einschätzung an sich in Frage, sondern will das eben noch autarker bekommen oder wieder zurück ohne diese Dienstanweisung, dass der wirklich alleine dieses Gutachten macht. Aber dann zu sagen, das ist quasi eine politische Steuerung dahinter, finde ich schon interessant.
Genau, also nur um das nochmal aufzudröseln für alle, die jetzt quasi im Dickicht dieser Debatte ein bisschen verloren gegangen sind. Also wir haben einerseits in Berlin eine Debatte darüber, sollte der Verfassungsschutz offen sagen, dass möglicherweise die AfD ein Verdachtsfall ist. Und wenn das so ist, dann soll er das auch öffentlich machen. Und in Brandenburg haben wir die Debatte darüber, wie viel Einflussnahme eigentlich das Innenministerium auf den Verfassungsschutz hat. Zum Beispiel sagen kann, ihr macht jetzt bitte folgende Einschätzung öffentlich, ja oder nein. Das ist ungefähr so zusammengefasst, ist das richtig?
Genau. Oder eben, wie gesagt, diese Dienstanweisung, dass eben der Verfassungsschutz alleine diese Einstufung entscheiden kann. Und jetzt ist sie aber durch Katrin Lange eben schnell wieder zurückgenommen worden. Mal gucken, wie René Wilke dann weiter damit umgeht. Ob er auch sagt, der Verfassungsschutz soll das weiter autark entscheiden oder ich möchte immer noch mal drauf gucken.
Wissen wir irgendwie was über seine Haltung in dieser Debatte? Hat er da durchsickern lassen oder durchscheinen lassen, wie er dazu steht?
Also da hat er sich nicht so klar geäußert wie zur Personalie Jörg Müller, sondern er hat gesagt, da muss er sich auch erstmal einarbeiten in all diese Dinge. Er sieht auch, da gibt es möglicherweise Bedarf, dieses Verfassungsschutzgesetz neu zu regeln, da neue Abläufe zu etablieren. Aber wie er das konkret machen will, wohin sich das bewegt, auch mit dieser Dienstanweisung, das hat er noch nicht durchblicken lassen.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Lüttmann hat in der Debatte bei euch im Landtag, Amelie, auch was zu diesem ganzen Themenkomplex Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes gesagt. Wir hören da noch mal ganz kurz rein, weil auch das fand ich ganz interessant.
Nach dem Verfassungsschutzgesetz ist das Ministerium des Innern die vorgesetzte Behörde. Dies ist also beim Stichwort Unabhängigkeit stets zu berücksichtigen. Und das hat auch einen demokratischen Hintergrund. Eine Ministerin oder ein Minister ist zumindest indirekt durch politische Wahlen legitimiert. Und die Kontrollfunktion der Exekutive ist also nicht per se falsch. Jede Entscheidung der Exekutive in diesem Bereich ist dadurch aber immer eine Gratwanderung zwischen politischer Steuerung und neutraler Informationssammlung. Das war und ist immer das Dilemma und das lösen wir auch nicht heute hier im Landtag auf.
Das finde ich deswegen so spannend, weil er darauf hinweist, also von dieser ganzen Konstellation Verfassungsschutzchef und Innenminister oder Innenministerin ist nur einer von beiden tatsächlich auch demokratisch legitimiert. Das andere ist ja ein Behördenchef. Genau. Behördenchefin.
Und auch darum dreht sich jetzt natürlich die Debatte, sollte das wirklich so sein? Bisher ist das hier ein politischer Beamter, das heißt die Ministerin oder Minister setzt den ein oder wie auch jetzt entlässt jemanden relativ, ist man also angewiesen aufs Wohl und Wehe. Und da sagt zum Beispiel die CDU auch, nee, das sollte wirklich ein normaler sozusagen Laufbahnbeamter sein, der sich dann quasi über Jahre dann dorthin qualifiziert auf diese Stelle und der nicht so einfach gegangen werden kann oder geholt werden kann, ist natürlich auch eine andere Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, besser gesagt, wenn man das mal anders regeln würde. Aber da hat René Wigge auch noch nicht gesagt, wie er das machen möchte. Und da schwimmt, sagen wir mal, die Koalition im Moment auch ein bisschen vor sich hin und guckt auf René Wigge, wie wird der sich positionieren bei dieser ganzen Frage Unabhängigkeit oder Nicht-Unabhängigkeit.
Kann man eigentlich irgendwie sagen, dass das BSW da noch eine Rolle spielt in dieser Debatte oder sind die da so ein bisschen außen vor? Sind das vor allem SPD und CDU, die sich da behaken?
Also das BSW ist insofern spannend, als dass das ja ein massives Problem ebenfalls hat mit dem Verfassungsschutz. Also auf eine andere Weise als die AfD. Aber auch da sagt man ja, wir brauchen mehr Meinungsfreiheit. Der Verfassungsschutz steht dem möglicherweise entgegen. Und eigentlich ist man da deutlich kritischer als die SPD, hält sich aber jetzt erstmal zurück, weil man vielleicht auch hofft, dass René Wigge, auch da wieder die Augen auf René Wigge, da jetzt das so regelt, dass möglicherweise der Verfassungsschutz ein wenig mehr eingegrenzt wird.
Ja, Sabine, zum Abschluss schauen wir noch einmal nach Berlin auf den dortigen Verfassungsschutzchef Michael Fischer, der wirklich zu diesem ganzen Thema, welche Rolle spielt eventuell die AfD bei Ihnen, hat er sich komplett zurückgehalten, der hat kein Wort dazu gesagt, weil er muss, das hat die Innensenatorin Iris Spanger, die sich da sehr schützend vor ihn gestellt hat, auch nochmal deutlich gemacht, wir dürfen dazu nichts sagen. Aber Herr Fischer hat zu einer anderen Thematik was gesagt, das fand ich sehr spannend. Und zwar die Frage, dann nehmen wir mal an, du darfst jetzt oder deine Behörde darf jetzt demnächst über Verdachtsfälle auch öffentlich reden. Würdet ihr dann sofort alles öffentlich machen, was ihr wisst? Und dazu hat er Folgendes gesagt.
Sofort alle Verdachtsfälle offenlegen, davon gehe ich jetzt nicht aus. Also die Verdachtsfallberichterstattung hilft. Sie dient einer weitergehenden Information der Öffentlichkeit, der Presse, auch der Politik. Aber sie wird nicht das alleinige Heilmittel sein. Wir haben von den Gerichten strengere Auflagen bekommen, wann wir in die Öffentlichkeit gehen können. Das bedeutet, wenn wir eine Gruppierung haben, die wir nur aufgrund von schutzbedürftigen, geheimhaltungsbedürftigen Erkenntnissen als Verdachtsfall einstufen, dann werden wir die nicht ohne weiteres offenlegen können, bis wir das auch mit dem Gericht dann offen bekannt zu machenden Erkenntnissen nachvollziehen können. Denn vor Gericht wird diese Einstufung genauso überprüfbar sein wie jetzt auch schon die Einstufung als erwiesen verfassungsfeindlich. Und insofern brauchen wir dafür offen verwertbare Erkenntnisse. Das heißt, alles auf einmal offenlegen geht nicht.
Also ein ganz klarer Hinweis auch darauf, wie mit Verdachtsfällen und vor allem mit Informationen umgegangen wird und vor allem welche Informationen dann tatsächlich auch öffentlich werden. Er würde das nur dann machen, sagt er, weil uns das die Gerichte so auferlegen, wenn wir auch etwas in der Hand haben, was öffentlich zugänglich ist, was nicht irgendwie unsere Schlapphüte durchs Abhören und so weiter rausgekriegt haben. Und das ist ja genau die Debatte wieder, die wir über das Gutachten des Bundesverfassungsgerichts haben.
Naja, im Gutachten des Bundesverfassungsgerichts stehen ja keine geheimdienstlichen Quellen drin, sondern das ist alles aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengesucht, aus Reden, aus den sozialen Medien viel und so weiter. Aber das ja, hat der Berliner Verfassungsschutz klar gesagt, also wenn wir da jetzt dann bald dürfen Verdachtsfälle nennen, dann muss das auch vor Gericht Bestand haben und dann müssen wir das belegen können, eben mit Dingen, die wir dann auch sagen können, ohne V-Leute, unsere Leute zu gefährden, ja.
Und das erklärt natürlich, dass der Bundesverfassungsschutz öffentlich zugängliche Quellen in seinem Gutachten drinstehen hat, weil das teilweise dann ein bisschen abgetan wurde, also das ist ja eine reine Zitatsammlung. Das kann sich ja jeder zusammenstellen aus Zeitungen. Das hat einen Grund, nämlich einen juristischen Grund.
Das hat sicherlich auch einen juristischen Grund, aber man kann es natürlich auch so sehen, dass man sagt, der Bundesverfassungsschutz war der Ansicht, es braucht gar keine geheimdienstlichen Quellen, um zu belegen, dass diese AfD gesichert rechtsextremistisch ist, die Bundes-AfD, sondern da reicht es völlig aus, wenn man sich anhört, was diese Männer und Frauen öffentlich sagen.
Genau, und wer wissen möchte, gerade jetzt hier auch aus den Berlinerinnen und Berlinern, die uns zuhören, welche Rolle eventuell oder was über den AfD-Landesverband und Abgeordnete des AfD-Landesverbandes vielleicht schon bekannt ist an Aussagen, die möglicherweise problematisch sind, die im Gutachten des Bundesverfassungsschutzes dann auch auftauchen, Die letzte Folge sei dazu zu empfehlen, Sabine. Da hast du schon mal so ein paar Beispiele genannt.
Genau, von haben Aussagen, wir schon drüber gesprochen.
Die da auftauchen.
Also, und online kann man es auch nachlesen bei uns.
Ganz genau. Amelie, zum Schluss noch die Frage, was glaubst du, was wird jetzt so die erste Amtshandlung von Herrn Wilke sein? Worum muss er sich als allererstes kümmern? Tatsächlich einen Verfassungsschutzchef finden?
Ich glaube, das wird sehr, sehr schnell nötig sein. Das wird oben auf der Liste stehen, weil ja auch der Verfassungsschutzbericht vom vergangenen Jahr jetzt rausgeschoben wurde nach vorne. Der muss ja irgendwann auch vorgestellt werden. Und in dem Zusammenhang wäre es natürlich gut, wenn man da personell auch schon einen Schritt weiter wäre.
Und ganz nebenbei muss Frankfurt oder einen neuen Bürgermeister suchen oder eine Bürgermeisterin.
Auch das. Schöne Grüße dahin.
Ganz genau. Das werden wir da beobachten. Ich danke dir, Amelie, in Potsdam und dir, Sabine, hier in Berlin. Und bald wieder an gleicher Stelle wahrscheinlich über ein ganz ähnliches Thema, denn das wird uns auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigen.
Auf bald.
Bis bald.
Und noch ein politischer Höhepunkt dieser Tage in Brandenburg war ganz sicher der Protest der Lehrerinnen und Lehrer. Ist ein bisschen weniger stark berichtet worden als die Diskussion rund um die AfD und den Verfassungsschutz, aber nichtsdestotrotz wichtig, weil es war die größte Demonstration dieser Art seit Jahrzehnten. Die Gewerkschaft GEW hatte etliche Busse extra bereitgestellt und organisiert und gut 9000 Demonstranten waren dann in Potsdam auf der Straße am Donnerstag. Ein Bild, das die Landeshauptstadt so wahrscheinlich noch gar nicht kannte. Der Alte Markt, unterm Balkon übrigens von der Wohnung des jetzt Ex-Kanzlers Olaf Scholz, zwischen Nikolaikirche und Landtagsschloss, war gedrängelt voll. Denn die Pädagoginnen und Pädagogen sind sauer. Die Landesregierung will auf den Lehrermangel mit einer Pflichtunterrichtsstunde mehr pro Woche reagieren. Eine Stunde mehr klingt wenig, aber warum das die Leute so richtig auf die Palme bringt in Brandenburg, die Lehrkräfte, das bespreche ich jetzt mit Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion in Brandenburg in Potsdam. Grüß dich, Nico.
Hallo, Sebastian.
Nico, kann man wegen einer Unterrichtsstunde mehr die Woche so ausrasten?
Naja, die Lehrer, die ich da auf der Demo getroffen habe, die sind vor allem meist frustriert. Manche schäumen auch wirklich vor Wut, aber beides vor allem, weil man einfach seit Jahren eigentlich in Verhandlungen mit der Landesregierung war, wie man die Kollegen da an den Schulen eher entlasten kann, weil die arbeiten tatsächlich bei so einem chronischen Lehrermangel, die das Land eigentlich hat, tatsächlich am Limit. Und eigentlich war man da sich auch schon einig, dass die Entlastung nötig ist, hat mit den Gewerkschaften auch schon besprochen, wie, weil Lehrermangel, wie gesagt, das ist einfach ein großes Thema. Und jetzt aber diese Rolle rückwärts, da sagen die Lehrer, die ich da getroffen habe, jetzt fangen wir wieder an, das zu verhandeln. Wir sollten doch eigentlich entlastet werden. Jetzt werden wir stattdessen sogar belastet mehr. Also da kam so rüber, auszuhalten ist das eigentlich kaum mehr.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen flapsig nur eine Stunde mehr gesagt. Ich habe selber Lehrkräfte in der Familie, wenn ich da höre, was die für eine Arbeitslast haben. Ich glaube, das muss man schon auch ernst nehmen, weil da gehört sehr viel mehr dazu als nur die Zeit da am Unterricht. Was genau sind denn jetzt die Pläne des Bildungsministeriums eigentlich?
Also konkret geplant ist eine Unterrichtsstunde mehr pro Woche und dafür sollen die Kollegen dann an anderen Stellen bei unterrichtsfernen Aufgaben entlastet werden. Und auch an Schulen schimpft man ja über ganz viel Bürokratie. Die Lehrer sollen sich jetzt aber wieder stärker auf diese Kernaufgabe Unterrichten konzentrieren können.
Das klingt doch jetzt aber dann eigentlich so gar nicht schlecht.
Klingt gar nicht schlecht, ist aber dann doch eher anders zu bewerten. Denn eine Unterrichtsstunde mehr, du hast es ja selber schon angedeutet, das ist tatsächlich dann um einiges mehr Arbeit, wenn man zu der Unterrichtsstunde noch so 1 bis 2 Stunden jeweils Vorbereitung dazu zählt. Also das macht dann, um mal die Dimensionen klar zu machen, schnell so 10 bis 12 Stunden mehr im Monat. Also praktisch so ein Viertel der Arbeitszeit, die wir alle so im Durchschnitt im Monat absolvieren, dann nochmal für die Lehrer on top. Und wo und wie entlastet werden könnte? Das ist ja praktisch der Deal, den man da aushandeln wollte. Da fehlen eigentlich die realistischen Ideen. Also da sind so im Gespräch gewesen, dass man bei den MSA-Prüfungen kürzen könnte, dass man bei Elterngespräche, dass man die abgeben könne. Aber ich erinnere mich da an so einen Grundschullehrer aus Bernau, den ich auf der Demo getroffen habe, der sagt, das sind alles die Ideen, die funktionieren für uns gar nicht oder wenn überhaupt nur teilweise. Also was helfen uns Entlastungen bei den MSA-Prüfungen in der Grundschule? Das hilft da niemandem. Und die Elterngespräche irgendwem anders in die Hand zu geben, das gefährdet eher die Bildungsqualität, weil man darüber ja ganz dringend mit Schülern und Eltern im Gespräch bleiben will.
Und da sei daran erinnert, dass hier in Berlin ja nun auch schon zum, ich weiß nicht, wie oft es jetzt gewesen ist, 12., 13. Mal Lehrkräfte immer noch streiken, immer wieder Warnstreiks einlegen, weil sie mit dem Land Berlin verhandeln darüber, dass sie entlastet werden und kleinere Klassen zum Beispiel bekommen. Also eine ganz ähnlich gelagerte Diskussion. Auch da gibt es keinerlei Lösung und keinerlei Fortschritt. Nico, abschließend die Frage, wenn 9000 Lehrkräfte vom Landtag während einer Parlamentsdebatte, einer Parlamentssitzung stehen und demonstrieren, das muss ja dann doch auch Eindruck machen dort, oder? Also haben die Koalitionäre zumindest dann auch mal reagiert von SPD und BSW?
Also die Abgeordneten haben dieses Zeichen schon deutlich verstanden. Da sind auch ganz viele raus aus dem Landtag und haben sich dieser Demonstration gestellt. Also auch der Bildungsminister und auch der Finanzminister immerhin. Aber ich habe vorher auch eine Debatte erlebt, wo gerade die Koalitionäre auch so gar keine Zweifel an ihren Plänen zugelassen haben. Zu denen ja, das ist auch ganz wichtig, ja auch gehört, dass in diesem Land mit so großem Lehrermangel, 300.000 Ausfallstunden letztes Jahr, 1,6 Millionen Vertretungsstunden, dass da jetzt auch noch 345 Stellen fürs pädagogische Personal gestrichen werden sollen. Und um da auch mal gleich die politische Brisanz klar zu machen, dass vor allen Dingen jetzt mitregierende BSW, das hat ja im Landtagswahlkampf ganz konkret plakatiert, mehr Lehrer fürs Land, um jetzt praktisch mit der ersten Haushaltsaufstellung ihrer Geschichte dann genau das Gegenteil zu tun. Und das hat man dann auch noch in der Debatte mit so einer, ja, herablassenden, muss man schon geradezu sagen, mit so einer autoritären Geste verteidigt. Das waren regelrecht verbale Backpfeifen für die Betroffenen gewesen. Also auch der Landesschülersprecher hat uns hinterher gesagt, er habe die Debatte da wirklich völlig fassungslos verfolgt. Und im Übrigen, anders als bei diesen großen Bauernprotesten, da erinnern sich viele sicherlich auch noch dran, die ja von der Teilnehmerzahl am Ende sogar kleiner gewesen sein durfte. Dort war es dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke offensichtlich ganz wichtig, nochmal auch zu den Demonstranten zu gehen, mit ihnen zu sprechen, ihnen was zu sagen. Hier hat er jetzt den Weg aus dem Landtag nicht gefunden. Der Saal war eigentlich schon halb leer. Aber Dietmar Woidke hat sich die Zeit dann da eher in so einem fröhlich scherzenden Gespräch mit der Landwirtschaftsministerin vertrieben. Also da gab es schon viel zu staunen an diesem Demonstrationstag in Potsdam.
Ja, manchmal sprechen dann die Bilder dann doch eine deutlichere Sprache, als Worte es vielleicht tun könnten. Nico, ich danke dir erstmal für die Einschätzung zu diesem riesigen Protest von 9000 Lehrkräften in Potsdam diese Woche. Eine Debatte, die wir auf jeden Fall noch weiter begleiten werden, denn das Thema bleibt uns ähnlich wie das Thema Verfassungsschutz, AfD, Rechtsextremismus natürlich auch erhalten. Ich danke dir, ne?
Gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. An dieser Stelle noch unser Podcast-Tipp. Für mich ist das aktuell 2 Schüsse ins Herz, eine Koproduktion von RBB und SWR. Darin erzählt ARD-Journalist Kilian Pfeffer die Geschichte seines Onkels Robert, der 1979 in Beirut auf offener Straße von einem Killerkommando ermordet wurde. Ein Cold Case, bis heute nicht aufgeklärt. Kilian möchte diesen Fall nun aber lösen und begibt sich in ein Netz aus Terrororganisationen und Geheimdiensten. 2 Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in der ARD-Audiothek finden Sie natürlich auch uns, die Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine Mail an spreepolitik@rbb-online.de. Tschüss, bis nächste Woche, sagt Sebastian Schöbel.